Hunde mit dem Herzen führen. Hey ihr Lieben, wir, das bin ich, Julia Schmidt, auch Jules genannt, HTS-Hundetrainerin und Anita Balser, Gründerin und seit über 30 Jahren das Herz der Hundeteamschule, heißen dich herzlich willkommen zum Podcast Hunde mit dem Herzen führen. Dieser Podcast wird dich mit seinen authentischen Geschichten tief berühren und dich in Kontakt mit deinem Herzen bringen. Dies kann die Beziehung zu deinem Hund grundlegend wandeln. Viel Freude mit der heutigen Folge.
Hallo Anita.
Hallo Jules. Irgendwie klingst du heute anders als sonst. So ein bisschen blechern.
Echt? Also ich habe genau das gleiche Mikrofon wie immer. Ich weiß nicht.
Die Leute haben immer gesagt, dein Mikrofon ist super und meins ist scheiße. Vielleicht klinge ich einmal besser als du. Das wäre ja auch mal schön.
Ja, vielleicht. Ich hoffe nur, dass man mich überhaupt gut versteht. Das ist ja das Wichtigste dran.
Ja, ja. Wir wollten ja kurz sagen, dass nächste Folge ist Folge 30. Und das somit bedeutet, Fragerunde.
Fragen beantworten.
Genau. Und ihr könnt uns dann logischerweise innerhalb der 2 Wochen ab dieser Folge natürlich gerne noch Fragen zuschicken. Ich glaube, ein bisschen was hast du schon bekommen, gell?
Auf jeden Fall, ja.
Aber immer her damit. Wir freuen uns. Also ich freue mich sehr. Bin immer so gespannt. Ich finde ein bisschen an den Fragen, merkt man auch, wie viel von dem Podcast bei den Leuten dann auch ankommt, ne?
Und vor allem, welche Menschen man anspricht, finde ich.
Ja, das war ja, da hatten wir eben kurz drüber gesprochen, kurz zu Anfang möchte ich auch mal sagen, dass mir natürlich klar ist, dass wenn man bestimmte Inhalte in so einem Podcast bespricht, dass man dann auch Menschen anzieht, die diese Themen interessieren, aber vielleicht eben auch Menschen anzieht, die das Thema, über das man spricht, völlig anders interpretieren. Und das war zwar nur zu einem ganz, ganz wirklich winzigen Prozentteil bei uns, ich glaube, es war Folge 26, so der Fall. Und ich denke, alle sind wieder froh. Es geht ein bisschen mehr um Hunde. Aber ich würde gern an der Stelle wirklich nochmal sagen, dass ich diesen Podcast vor allen Dingen aus dem Grund so sehr genieße, dass ich lege hier quasi mein Herz frei, ja, sowohl mit aktuellen Geschehnissen als auch mit vergangenen Geschehnissen. Und natürlich ist mir klar, dass ich da auch anecken werde, vielleicht mit dem einen oder anderen. Aber für mich ist das eine völlig andere Situation hier im Podcast mit dir als jetzt mit unseren Kunden jetzt draußen, ne? Weil diese Kunden, die zahlen mir Geld. Warum? Damit ich ganz und gar bei ihren Bedürfnissen bin. Und das ist auch richtig so und das mache ich auch gern. Aber dieser Podcast ist für mich mittlerweile auch ein bisschen Podcast, um das, was mir ein Bedürfnis ist, eben zu sagen und darüber zu sprechen. Und ja, damit ziehen wir viele, viele Menschen an, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben und ähnlich denken, aber vielleicht eben auch Menschen, die das Thema einfach ganz anders interpretieren. Und es ist alles in Ordnung und es ist alles auch gut so. Das war mir ein Bedürfnis, das nochmal zu sagen.
Ich würde gar nicht sagen, alle sind wieder froh, dass es mehr um Hunde geht. Also viele sind wieder froh, das Feedback hatten wir auch bekommen, dass es gerne wieder mehr um Hunde gehen darf. Also gar nicht böse gemeint, sondern wirklich im positiven Sinne. Aber ich habe durchaus auch viele Nachrichten erhalten, in denen genau stand, bitte so weitermachen, das hilft mir gerade sehr viel und so. Also wir haben aus meiner Sicht dadurch eine unfassbar breite Masse angesprochen. Jetzt ist es auch so, dass wir dadurch Hörer verloren haben. Das war uns aber im Vorfeld ja klar. Ja. Und dann zieht man ja auch Menschen an, die genau das sind, was uns oft vorgeworfen wird. Also das hast du ja gesagt, du hast ja E-Mails bekommen, so mehr oder weniger, tritt in unsere Sekte ein, so auf die Art. Ne? Ja. Das soll es nicht sein und so ist es auch nicht. Es war einfach nur, wie du die Welt siehst, mehr oder weniger, und du hast mir einen Denkanstoß gegeben, wie ich sie und wir dann eben zusammen den Hörern da draußen auch, wie sie die Welt vielleicht mal sehen könnten.
Ja, genau. Und so soll es auch sein. Mehr soll es auch nicht sein. Genau. Ich wollte nur sagen, ich mache den Podcast auch ganz viel für mich. Der tut mir nämlich richtig gut und das freut mich. Ja, hier, wir machen ja immer am Ende Mika-Niedlich-Moment, aber es gibt so viele Mika-Niedlich-Momente in so 2 Wochen. Ja. Und wir hatten ja wieder Lehrgang mit unseren Tassis. also mit unseren Trainerassistenten 2024. Und da haben wir zu Beginn am Donnerstag so eine kleine Blitzlichtrunde gemacht, ja, nach dem Motto, was ist so in den vergangenen 4 Wochen so bei euch passiert? Und da hatten wir eine dabei, die ja, die dann ein bisschen das Weinen angefangen hat, weil sie einfach doofe Sachen erlebt hat, privater Art. Also es hatte mit dem Lehrgang gar nichts zu tun. Und dann haben wir ja abends zusammengesessen und dann kommt von dir auf einmal eine WhatsApp und da steht drin, dreimal darfst du raten, wo Mika sitzt. Und dann hat er sich ja wahrhaftig zu ihr gesetzt, ne? Und ich glaube, das musst du erzählen. Sie hat, glaube ich, selber gesagt, hey, das letzte Mal war der gar nicht bei mir, ja? Oder wie war das?
Also ja, ich hab dir die WhatsApp so geschrieben, weil ich mir gedacht habe, das kann doch nicht sein. Ja. Lustigerweise bei diesem Blitzlicht, oder wie hast du es genannt?
Blitzlicht, ja.
Blitzlicht, ja. Da war er ganz normal. Und da habe ich mir schon gedacht, aha, heute ist es weniger emotional. Braucht es den Mika also nicht heute? Und dann war es krass, ich saß so da, sie rechts neben mir und ich saß auf meinem Stuhl und sie rechts lustigerweise in Rudi seinem Bett, also diese Couch, die jetzt mittlerweile umfunktioniert wird, dass Menschen draufsetzen. Sie saß da drauf und Mika ist genau zwischen mich und sie gegangen und hat sie so angehimmelt und sie hat gestreichelt und gestreichelt und ich so, ach, dann habe ich dir die WhatsApp geschrieben und dann habe ich sie gesagt, ach, das ist ja mal ein bisschen lustig jetzt hier. Dann hat sie gesagt, ach ja, stimmt. Und dann sagte sie, der ist letztes Mal gar nicht zu mir gekommen. Und ich so, okay, könnte was bedeuten.
Ja, es ist schon manchmal, denke ich so, boah, Anita, Mensch, jetzt übertreib's nicht, ne? Das ist ein 16 Monate alter Hund, da sind andere Menschen noch mit etwas, das sie Pubertät nehmen, beschäftigt und ich sitze da und wir haben uns ja auch darüber unterhalten, dass der für uns beide schon fast so ein bisschen wie ein Seismograf wird und man sich ernsthaft fragt, wo das in 5, 6, 7, 8 Jahren, wohin sich das entwickeln wird. Aber es ist einfach auffällig und ich habe zum Schluss zum heutigen Podcast auch noch mal einen unfassbaren mechaniklichen Moment, der mich so zum Lachen gebracht hat, weil also dieses Hundchen, wisst ihr alle, da draußen ist sehr speziell. Ich durfte seine Schwester kennenlernen jetzt beim Lehrgang. Die habe ich tatsächlich nicht mehr gesehen. Seit sie Babys waren, seit ich ihn abgeholt habe und es war Wahnsinn, also es ist einfach Wahnsinn. Es gibt in meiner Welt ganz, ganz wenige Menschen, die verstanden haben, was Zucht eigentlich bedeutet, nämlich nicht nur Hunde zu züchten, die in der Optik unverwechselbar sind, sondern auch im Wesen unverwechselbar sind, ne? Und also alle, die Mika gekannt haben und sie gesehen haben, ich durfte ja die Kleine dann bei mir halten, weil mit einem anderen Hund gearbeitet wurde. Alle haben gesehen, die ist auch vom Wesen, das ist Mika, das war Mika einfach, ja. Wie der Hund die Welt angeschaut hat, wie er auf Streicheleinheiten reagiert hat. Achso, der Hammer einfach, ja, der Hammer.
Ja, na gut. Also ich hab der Besitzerin von ihr auch schon gesagt, sollte mal irgendwas sein, ich nehme sie sofort.
Ja.
Okay.
Ja, das ist echt unglaublich. Und dann haben wir die auch noch mal kurz zusammenlaufen lassen. Und man muss wirklich sagen, also neben Aussehen, Wesen gehört für mich, weil ich war lange in der Zucht, ja, aber eben nur bei Schäferhunden. Und daher weiß ich, dass es wirklich auch ein Merkmal einer guten Zucht ist, wenn du maskulin von feminin unterscheiden kannst. Ja, also wenn du siehst, das ist der Rüde und das ist die Hündin. Und das konnte man nun wirklich, also mega sehen, wenn die nebeneinander standen. Also na egal. Ich Lobhudelei, Lobhudelei, Lobhudelei.
Wir sind verliebt in die Zucht.
Ja. Na gut, jedenfalls, ich habe ja nach dem letzten Podcast nochmal intensiv nachgedacht und Hunde gezählt. Weil du mich ja immer fragst, wie viele, wer war denn da noch? Und ich dann immer peinlich, weiß es nicht. Und immer hoffe, ich habe kein vergessen. Aber es ist tatsächlich so, dass nach Lalas Tod und der Trennung von meinem Lebensgefährten, ohne Lilly und Jasper waren es tatsächlich nur noch 3. Und ich würde gerne kurz einen Hund nachschieben, von dem ich immer spreche, den ich aber irgendwie, wo ich immer sage, ah, da erzähle ich das nächste Mal was von. Der war da, das war ein Mali-Rüde aus dem Tierheim. Der war noch vor Mottes, also bevor Motte kam. Also wir springen einmal zeitlich kurz zurück. Es war halt einfach so, dass mein Lebensgefährte unheimlich gerne im Schutzdienst tätig gewesen wäre und so und überhaupt von einem Mali geträumt habe und ich da sehr, sehr ja, aus heutiger Sicht würde ich sagen, fast schon ein bisschen narzisstisch immer gesagt habe, nee, du kriegst nicht so einen Hund, du machst ihn kaputt. Weil mal ist nun mal so meine, ne, bis zum heutigen Tag, ja, wenn ich mit irgendeinem Hundetyp gut kann, dann sind es Malis. Naja, und dann bekamen wir halt einen Anruf. Ich bin mir auch mittlerweile gar nicht mehr sicher, ob ich das nicht auch schon erzählt habe im Podcast. Wir bekamen mal einen Anruf aus dem Tierheim von einem Mann, den ich gut kannte, von Seminaren, der sagt, du, hier sitzt ein Maliröde, magst du mal gucken, den anschauen. Und dann sind wir dorthin gefahren in das Tierheim und da ging es das letzte Stück, ging so ein bisschen bergab. Und dann fuhrst du so bergab und direkt auf so eine Zwingeanlage zu, in der ein Malirüde war. Und mir war schon, als wir da den Berg runtergefahren haben, war mir schon klar, das ist er. Ja. Und mir war eigentlich auch schon klar, auf gar keinen Fall. Aber weil, gut.
Warum? Also,
ich kann dir das davon? Nicht sagen. Ich kann es nicht beschreiben. Es war... Also was wusste ich schon damals? Ich wusste, ich habe immer früher gesagt, dass ein Mali so einen roten Knopf irgendwo am Körper hat. Ja. Und wenn du ein Mali welpen kannst, dann kannst du ein Leben lang dafür sorgen, dass dieser Knopf niemals gedrückt wird. Ja, so wie du in meiner Welt zumindest beim Border Collie in den ersten 4 Jahren darauf achtest, dass der nicht alles hütet, was bei 3 auf dem Baum ist, so ist eben bei Mali der Knopf der Aggression. Da, im Sinne von, der Mali darf nicht lernen, dass er mit Aggression weiterkommt. Wenn er das einmal gelernt hat, wird es wirklich schwierig. Und das Gefühl hatte ich schon, als ich ihn gesehen habe. Naja, und dann haben die den aus diesem Zwinger geholt und dann haben die ihm den in die Hand gedrückt und ich sah schon in seinen Augen, die Entscheidung war gefallen, ja, egal was ich jetzt sage oder tue. Und da war der auch noch ganz okay, also mit ihm war er, hatte Maulkorb drauf, hat ihn aber nicht attackiert oder so, ja. Und ich, wie gesagt, ich, du kennst ja auch nicht nur die Hunde, kennst ja auch die Menschen irgendwann. Ich wusste schon, ne, das Ding, der Drops war gelutscht und, ich habe noch, als der da stand mit ihm, zu ihm gesagt, pass auf, ich bin raus. Ja, ich bin aus dieser Nummer raus. Ich werde dir nicht helfen, diesen Hund zu resozialisieren. Ist nicht mein Job. Vergiss es einfach, ja. Wenn du den haben willst, okay, nimm ihn, aber ohne mich. So. Und dann hat der, und dann saßen wir in diesem Hof auf so einer Tischbank, an so einer Tischbankgarnitur. Und der lief. Also der mein Lebensgefährte hatte die Leine fallen lassen, weil wir gucken wollten, wie der sich frei bewegt. Neben mir saß der, der uns angerufen hatte vom Tierheim. Und der springt zwischen mich und diesen Typen und tackert auf mich los wie ein Bescheuerter. Und er hat mir, obwohl er Maulkorb auf hatte, so ein Drahtmaulkorb, der hat mir den halben Pullover zerfetzt. Ja. Dann habe ich meinen Lebensgefährten nochmal angeguckt und habe gedacht, bist du sicher? Weil ich habe mit der Nummer nichts zu tun. Naja, gut, er war sich sicher. Ich kann das wirklich ein bisschen abkürzen. Ich habe darauf bestanden, dass dieser Hund 24/7 Maulkorb trägt. Ich habe mich, wie ich das später, ich hätte eigentlich daraus lernen müssen, für später dann für Motte, ich habe mich rausgehalten. Das hat zu Situationen geführt, wo der mich, mein Partner war im Schlafzimmer, hat Fernsehen geguckt, hatte den Hund bei sich im Bett liegen. Also das ist jetzt bei mir nicht gegeben bei so einem Hund. Und ich komme rein und der schießt los und sagt, Alter, du kommst hier nicht ins Bett. Also er hat sich schon an ihn gebunden, aber ich war irgendwie Feindbild. Das war aber alles für mich noch nicht so schlimm, weil es ging ja nur um mich. Weißt du, was ich meine? Ich komme mit sowas schon klar. Ja, aber so. Und dann hat der... einmal versucht, meine Collirüden, um den es heute gehen wird, den das Kartchen, zu attackieren im Garten. Da habe ich ihn noch runtergepflückt, da hat er mich auch nicht irgendwie zerlegen wollen. Da habe ich schon gesagt, so jetzt, das geht nicht. Ja, also ich als Feindbild, okay, aber ich lasse hier nicht meine Hunde zerlegen. Und du weißt selber, wenn ein Hund, also gerade ein Mali mit einem Maulkorb attackiert, ja, er kann den anderen nicht verletzen, aber er kann ihm massive Blutergüsse
zuführen. Ja, das tut weh wie die Hölle.
Ja, und ich kann dir gar nicht mehr sagen, ehrlich gesagt, wie alt Karlchen, weil ich weiß das alles nicht mehr genau. Ich kann mir das ja immer nicht merken, aber na, ist egal. Und dann kam es, und da war ich schon auf 200, ja. Dann hat er das gleich einmal versucht, als ich, er war abgelegt auf seiner Decke und ich habe das Wohnzimmer gesaugt. Da ist er auf mich losgegangen, da war mein Partner nicht in der Nähe. Der hatte dann wirklich gelernt, wie ich das finde, weil ich hatte ja den Staubsauger in der Hand. Das heißt, ich habe mich mit dem, wie nennt man das, also mit dem Staubsaugerrohr habe ich mich verteidigt und habe halt einen Brüller losgelassen. Und ich sage, pflück den Hund hier runter. Also ich will damit sagen, es gab immer wieder schlimme Vorfälle. Wenn sie die sich gegen mich nur gerichtet hätten, hätte ich es irgendwie noch geschluckt. Aber er hat eben auch versucht, den, und zwar vor allen Dingen Karlchen zu attackieren. Und das Letzte war eine Situation, und er hat wirklich, also er war nicht berechenbar, dieser Hund. Ja, du konntest nicht sagen, wenn dann
Ja,
irgendwie.
und das macht es halt
So,
so
und dann
unfassbar
hat,
schwierig.
bitte?
Das macht es halt so unfassbar
Genau,
schwierig.
genau. Und dann hat er, wir saßen im Garten und der lag irgendwo bei uns am Tisch, also der Malli. Und der Colli ist in den Garten irgendwo was schnuffeln gegangen oder wollte das Bein heben oder frag mich nicht. Und dann schießt der los wie ein Geisteskranker. Und in meinen Partner, anstatt sofort aufzustehen, ja, und den von meinem Hund runterzuholen, lächelte nur und sagte, da kann nichts passieren, ist ein Maulkorb drauf. So. Dann haben wir einen 3 Sekunden, also du hast mich ja, glaube ich, auch so, wenn, nee, du hast mich auch noch nicht so erlebt, wenn ich ausflippe, dann wächst da aber kein Gras mehr, ja. Davon habe ich aber natürlich die Stimmung unter den Hunden aufgeheizt und der Mali hat es wie auch immer geschafft, mit der Pfote sich den Maulkorb abzustreifen. Ja, und dann habe ich zu meinem Partner nur gesagt, renn. Ja, schnell. Der hat auch ein bisschen was abgekriegt und ich habe aber, glaube ich, im letzten Podcast erzählt, also bis so ein Colli was abkriegt, das dauert einfach, weil das war so ein Fellberg, ja. Also du kannst dir vorstellen, wie der den angegriffen haben muss, dass der jetzt nichts Dramatisches, ja, und muss nicht operiert werden oder so, aber da war meine Grenze erreicht. Habe ich gesagt, es gibt nicht mehr viele Möglichkeiten. Also entweder nimm diesen Hund, zieh 4 Wochen aus, bieg den hin und komm wieder. Oder, was ich dir dringend raten würde, nimm den Hund, fahr zum Tierarzt und lass den untersuchen. Meiner Meinung nach stimmt mit dem was nicht. Weil das konntest du mit diesem roter Knopf Mali nicht erklären. Also es war schwierig. Also mal dachtest du, okay, ich kenne den Auslöser mal nicht. Und das macht, also es war auf jeden Fall, also es ist ätzend. Gut, lange Rede, kurzer Sinn. Dieser Hund war insgesamt, ich glaube, 4 oder 5 Monate Teil unseres Rudels. Der wurde dann untersucht, der wurde ins MRT geschoben und ins CT geschoben. Auf jeden Fall lange Rede, kurzer Sinn. Der hatte tatsächlich einen Gehirntumor und wurde daraufhin dann auch eingeschläfert. Ja, also der war nur kurz Teil unseres Rudels, aber ich kann dir sagen, den habe ich noch lebhaft in Erinnerung. Und ja, ich weiß nicht, ob wir schon drüber gesprochen haben. Wenn nicht, machen wir das vielleicht im übernächsten Podcast von diesem Hund, der dich da so schlimm verletzt hat. Haben wir davon schon mal was erzählt?
Angeschnitten hatten wir es.
Ja, das machen wir mal im Über, also nächstes Mal machen wir ja Fragen im übernächsten. Dann kannst du ja mal erzählen, wie sich das anfühlt, wenn du so einen Hund hast, ja. Also der dich so dermaßen angeht, weil das ist ja was anderes wie bei Sam jetzt, ja. Ja, hast du ja immer gesagt, der ist nicht gegen die Familie gegangen, das ging nur von außerhalb. Und mit so einem Hund zusammenzuleben, der dich killen will, naja. Okay, also, dann wieder zurück zu meinem alten Rudel. Also es waren ja noch da Kismi, Karlchen und Motte. Und als Kismi ist ja an Krebs gestorben war, gab es eben nur noch Karlchen und Motte. Und Karlchen hat auch, also Karlchen war mein Colli, mein Langhaar-Colli, hat auch eine ganz eigene Geschichte, ja. Da muss man jetzt noch ein bisschen zurückgehen. Ich glaube, in die erste oder zweite Folge, da habe ich ja von Eckart Lindt erzählt, ja. Und damals war er ja ein Baby, also er war ja ein Welpe, ja. Das heißt, Karlchen ist aufgewachsen mit dieser Art von Spielmotivation, die ich damals ja bis zum Exzess quasi, ja, betrieben habe. Und man muss wirklich sagen, der war ein absoluter Vorzeigehund. Also das war Wahnsinn. Und einmal, und ich habe immer Karlchen genommen, wenn Eckart gesagt hat, ne, hol mal, wir haben meistens die Übungen, die Spielübungen immer, hat einer der Trainer, entweder er selbst mit seinem Hund oder wir mit unseren Hunden eben vorgeführt, ja. Und einmal kam ich auf die super Idee, ich könnte ja Laila nehmen. Für diese Vorführung. Das war so schlimm. Weil die hat mich, und ich meine, das war ein Schäferhund, ne, die war schon triebstark, aber die hat mich einfach komplett im Regen stehen lassen, ja, nach dem Motto, scheiß auf dein Spielzeug, ja. Und ich bin da, ach, es war so peinlich. War das peinlich. Vor den ganzen Kunden da mit dem Schäferhund, mit dem Spielzeug rumgewedelt. Und die hat einfach gesagt, du kannst mich mal. Danach gab es natürlich eine Ansage, ne, von ganz oben, die wird nicht nochmal vorgeführt. Und seitdem habe ich also in der Zeit dort immer nur Karlchen vorgeführt. Und der war wirklich, der war durch alles zu motivieren. Also du konntest ein Beutespiel mit ihm zeigen. Du konntest ein Futterspiel mit ihm zeigen. Du konntest ein Bewegungsspiel mit ihm zeigen. Und damals gab es auch noch so ein Spiel, da hieß es, also du sollst deinen Hund motivieren. Motivieren bedeutete im Kontakt mit dir sein, also mit Blickkontakt mit dir sein. Und das konntest du über verschiedene Dinge tun. Natürlich Spielzeugfutter, das lief bei sehr vielen Hunden, aber es gab eben auch die Ansage, du motivierst deinen Hund nur mit Mimik. Das bedeutete, du darfst dich nicht bewegen, das heißt, du stehst vor deinem Hund, schneidest Grimassen und alles, was du mit deinem Gesicht so machen kannst, ja. Und der Hund starrt dich die ganze Zeit an. Und das waren eben alles so Dinge, die konntest du mit dem ganz toll zeigen. Der hat auf alles reagiert. Es war egal was, Motivation einfach dadurch, dass er das schon von Babybeinen an quasi, ne, mit in die Wiege gekriegt hat, war das wirklich ganz, ganz toll. Und sehr ungewöhnlich, muss man wirklich sagen. Ja, weil gerade die Langhaar-Collies, Kurzhaar-Collies sind ein bisschen anders. Das war ein Langhaar-Collie aus Showlinie, also aus der Leistungslinie. Die sehen noch ein bisschen aus wie Lassie, größer und viel triebstärker. Ich habe den ja als also ein Langhaar-Collie aus Schönheitszucht, und das ist den, das, was der abgeliefert hat, das ist den eigentlich ja nicht gegeben, ja. Und ich weiß auch nicht mehr, ob ich es schon im Podcast erzählt habe. Es war gar nicht so einfach, diesen Collie überhaupt zu bekommen. Weil ich habe mir, das habe ich glaube ich schon mal erzählt, ne? Ja, ich habe mir ganz viele angeguckt, auch die Leistungslinien, die haben mir optisch nicht gefallen. Die Showlinien waren mir eigentlich zu klein, und ich war als allererstes bei einem Züchter, und die wollten dann wissen, was ich mit dem Hund machen will und so. Und ich dachte, ja, weiß ich nicht, ne? Also die wussten, wo ich herkomme, ne? Quasi aus welchem Stall ich komme. Wenn ich aus dem Schutzdienststall, die hatten echte Befürchtungen, dass ich da irgendwas vorhabe mit dem Hund und so. Und auf die Idee quasi bin ich gar nicht gekommen. Ich war durch mit dem Thema Schutzdienst und so, und ich wollte schon immer einen Collie haben, und den Wunsch wollte ich mir erfüllen. Und ja, also das war die ersten Züchter, und dann habe ich noch 6 abgefahren, und gelandet bin ich wieder bei dem Züchter, also bei dem allerersten wieder gelandet. Und es war ganz lustig, weil wir waren jahrelang befreundet, ja, und wir haben immer gelacht über unser erstes Treffen und was für Befürchtungen die hatten, was mit ihrem armen Schokoli veranstaltet. Der Karlchen war ein Einzelwelpe.
Ehrlich?
Das war ein
ist
Einzelwelpe,
selten, oder?
Bitte?
Das ist sehr selten.
Ja. Ja, also es war nicht ganz so dramatisch, weil wir sagen ja auch immer, ne, Einzelwelpe beziehungsweise zu früh eine Mutter, die nicht mehr mag, ist schwierig hinterher im Sozialverhalten. Ein bisschen hat man es gemerkt, das erzähle ich später noch, aber die hatten parallel 2 Würfe, weil die Hündinnen beide fast gleichzeitig läuft geworden sind. Das heißt, er hatte keine eigenen Geschwister, wurde auch sehr gepimpert. Aber er hatte Kontakt mit den anderen Welpen. Die waren allerdings 2 Wochen jünger. Aber immer noch besser als nichts, muss man sagen. Ja. Genau. Und ja, so, das war Karlchen. Karlchen war für alles mein Vorführhund. Der war später dann auch mein Klicker-Vorführhund. Der war unfassbar motiviert, und du konntest mit ihm wirklich zeigen, wie kreativ Klickertraining einen Hund macht. Also ich habe dann immer so Späße gemacht mit meinen Junghundekursen, und habe ich gesagt, ja, also ihr dürft jetzt aussuchen, was ich dem jetzt vor euch live beibringe. Ja, so. Und der hatte so einen Grundstock, den ich ihm beigebracht habe. Der Grundstock war entweder, es geht um eine Eigenbewegung, die er macht, also um irgendeine Form Bewegung, die er mit seinem Körper macht. Dann ging es um Objekte. Also es geht um irgendwas, um eine Kiste, um irgendwas, was auf dem Boden liegt, solche Sachen. Und das dritte war mit mir zusammen. Also irgendeine Bewegung mit mir zusammen. Das war quasi so der Grundstock. Und dann haben die Leute, also ehrlich gesagt, haben die sich immer alle das Gleiche gewünscht und gesagt, ja, kriegst du das denn hin, dass der Hund dir mein Portemonnaie bringt? Zum Beispiel, das war natürlich der Witz des Jahrhunderts, ne? Da habe ich halt das Portemonnaie genommen, habe es auf den Boden gelegen, hat er mich, hab den Klicker in die Hand genommen, hat er mich einmal kurz angeguckt. Dann ist er, ja, das war ein Bild für die Götter. Dann ist er immer hin und hat schön langsam so wie Klickertraining, wenn man es richtig macht. Entschuldigung an alle Klickertrainer da draußen. Du bist jetzt irgendwie ohne Ton, Jules.
Ja, weil bei uns im Hof bewegt sich was und mein Hund meldet mir das gerade.
So. Naja, jedenfalls, dann ist der hin, dann hat der da entweder mit der Pfote ist er drauf. Und wenn ich wollte halt, dass er es übers Maul apportiert, habe ich das natürlich nicht geklickt. Und der wusste, aha, wenn die nicht klickt, will die, dass ich was anderes mache. Und dann ist er mit der Pfote drauf. Wenn das nicht funktioniert, hat das mit der Nase angestummt. Wenn es mit der Nase angestummt hat, habe ich geklickt. Kam zurück, hat das Leckerchen abgeholt, da wusste er schon, aha, es geht irgendwas Nase. Dann hat er im nächsten Schritt, also in einer rasanten Geschwindigkeit von unter 5 Minuten, würde ich sagen, vielleicht 10 Minuten maximal, habe ich dem beigebracht, bring mir den Geldbeutel, ja. Und die Leute waren natürlich, ne,
beeindruckt.
Die waren so beeindruckt, ich war manchmal selbst beeindruckt, ja. Das hat der einfach mega, 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 mega mäßig gemacht, ja. Aber meine Erfahrung mit ihm ist der Grund, warum ich heute eben bei bestimmten Hundetypen sage, lass das mit dem Klickertraining, ne? Wir hatten es ja jetzt im Lehrgang auch davon, dass ich gesagt habe, guck mal, wenn du einen Hund hast, der viele eigene Ideen hat, und ob er viele eigene Ideen hat, das merkst du im ganz normalen Alltag. Ja, also wenn ihm langweilig ist, beschäftigt er sich schon mit irgendwas. Der räumt dir den Mülleimer leer, der schleppt irgendwelche Sachen durch die Gegend oder was auch immer. Also wenn du einen Hund hast, wo du den Eindruck hast, Punkt 1, der hat viele eigene Ideen. Und wenn das dann noch dazu kommt, Entschuldigung, dass er auch noch viele eigene Entscheidungen trifft, dann ist Klickertraining keine gute Sache für dich. Ja. Auch wenn es nur zur Beschäftigung und für Tricks machst. Warum? Weil im Klickertraining, es gibt verschiedene Arten von Klickertraining, aber das, was am häufigsten gemacht wird, ist eben, dass der Hund durch sein Verhalten, also wenn der eingeklickert ist, ne, so, durch sein Verhalten machen kann, dass ich reagiere mit dem Klick. Ja. Und es gibt meiner Meinung nach Hundetypen, wo das nicht gesund ist, das zu machen. Ja. Und das sind eben die sowieso schon eigene Ideen haben. Das ist mir wichtig an der Stelle, echt, weil es ist, man kann, ich glaube, man hört raus, wie begeistert ich von Klickertraining war. Ja. Und mit welcher Begeisterung auch mein Hund dabei war. Aber Karlchen war halt kein Hund, der war weder kreativ, ja, der hat immer alles mit mir abgesprochen, der war weder kreativ, noch hat er viele eigene Entscheidungen getroffen. Ja. Also kein Problem, ja. Aber es gibt eben andere Hundetypen, da wäre das, also Motte und Klickertraining, das wäre ein Albtraum geworden. Ja, der ist ja sowieso von morgens bis abends irgendwas eingefallen, wo sie sich da irgendwie selber dran verlustieren kann. Also das ist mir wichtig. Ja, es bedeutet nicht, dass wir es verteufeln, aber man muss sich überlegen, mit welchem Hund man das tut. So, und ja, ich habe Karlchen also alle möglichen Dinge beigebracht. Unter anderem konnte der auf die Frage, was hältst du von Dieter Bohlen? Knurren. Ja. So, und dadurch, dass er das konnte, hatten wir einen Radioauftritt. Ja, weil der konnte das auch ins, nach dreimal klicken, konnte der auch ins Mikrofon knurren. Ja, das war nicht das Thema. Also, was hältst du von Dieter Bohlen? Und kreischen dann. So, pass acht. Nach diesem Auftritt im Radio hat irgendwie 4 oder 6 oder 8 Wochen später rief mich eine Frau an und sagte, sie hat das im Radio gehört und der Hund könnte knurren auf Kommando, ob er auch Zähne fletschen könnte auf Kommando. Und dann sage ich, nee, das kann er nicht. Warum? Ja, es ging um einen Tatort, also um eine Folge vom Tatort, wo sie eben einen Collie brauchten, der eine Person zähnefletschend, ja, also zähnefletscht in Bezug auf eine Person. So. Und dann habe ich natürlich gesagt, ja, das verstehe ich ja alles, aber es gibt ja Firmentiertrainer. Was kommen Sie denn jetzt zu mir? Ja. Und dann sagte sie, ja, solche Hunde gibt es auch bei den Firmentiertrainern, aber das sind halt in der Regel Dobermänner, Rottweiler, sowas. Und das ist ein Tatort in so einer Landhauskulisse und es passt halt nicht. Deswegen wollen sie einen Collie. So. Ja. Dann habe ich gesagt, wie viel Zeit habe ich? Und dann hat sie gesagt, 4 Wochen. Dann habe ich gesagt, passen Sie auf, ich habe keine Ahnung, ob das funktionieren wird, aber geben Sie mir mal 10 Tage und nach 10 Tagen kann ich Ihnen sagen, kommen wir dahin oder nicht. Ja, warte, ich muss was trinken, das ist so eine aufregende Geschichte. So, jetzt pass auf. Nochmal, eingeklickerter Hund, wo weiß sofort, sobald ich den Klicker nur in die Hand nehme, alles klar. Jetzt geht es darum, ne, dass ich rausfinde, was will sie von mir. So, also habe ich mich erstmal hingesetzt, habe ihn ein paar Mal knurren lassen und habe gedacht, ich warte jetzt mal, wenn jetzt nichts kommt, ne, wenn keine Bestätigung kommt. Ich wusste, kriege ich den auch nur ansatzweise dazu, irgendwie so eine halbe Lefze hochzuziehen, ja? Dann habe ich ihn. Also, weil der war darauf erpicht, diesen einen Klick zu kriegen, von dem ich sagte, und das ist das, was ich von dir haben will. So. Hat er aber nicht gemacht. So. Dann hat er alles abgespult. Das ist normal. Das machen alle eingeklickert. Nun, alles, was ich ihm jemals beigebracht habe. Dann war das Hundchen, das war damals noch in diesem Haus im Wald, wo wir gewohnt haben. Das heißt, es gab ein großes Wohnzimmer und von diesem Zimmer gingen alle Zimmer ab. Also das Schlafzimmer, das Bad, das Ankleidezimmer und so weiter. So. Und dann war der so verzweifelt, der ist dann in die Mitte des Raumes und dann hat er mich angeguckt, dann hat er sich umgeguckt, dann wusste er nicht mehr, was er machen sollte und dann hat er versucht, rückwärts in die Zimmer reinzugehen, in der Hoffnung, das ist richtig. Ja. Und das Blöde ist, wenn du mit so einem hohen Anspruch etwas klickerst, weil sonst klickerst du ja irgendeinen Scheißtrick. Weißt du, was ich meine? Ist dir scheißegal, ob es klappt oder nicht, ne? Aber wenn du so ein klares Bild im Kopf, also nicht Mann, das ist gemeint, das sozusagen ich war jemand, der es halt sehr, sehr lange hat laufen lassen. Irgendwann habe ich auf die Uhr geguckt und habe gesehen, wir sind jetzt seit 30 Minuten unterwegs. Das heißt, dieser Hund hat 30 Minuten hochmotiviert mitgemacht, ohne einen einzigen Klick, weil nichts in meine Richtung ging. Und ich habe nie so lange geklickert. Und bitte klickert auch nicht so lange da draußen. Ja, das war einfach, ich habe mich in der Zeit, ich war so im Wahn, dass ich das irgendwie hinkriegen muss. Naja, gut. Und dann habe ich gesagt, nee, das ist ja bescheuert. Habe mit ihm schnell noch irgendwas gemacht, was er konnte. Und habe gesagt, boah, jetzt machen wir erstmal Pause und ich muss nachdenken. So. Dann habe ich meinen damaligen Mann angerufen, den Mattes. Und habe gesagt, ich sage, hör zu, das und das ist das Problem, das soll ich machen, ich komme keinen Schritt weiter. Und dann sagt der zu mir, ja, du musst irgendwas machen, dass der wirklich böse ist. Und dann sage ich, bist du dumm oder was, ja? Das ist mein Karlchen, Karlchen ist nicht böse, ja? Also wie soll ich den böse machen halt, ja? Wie soll das funktionieren? Naja, jetzt werden mich alle verurteilen, ich weiß es jetzt schon. Na, jedenfalls habe ich dann, ich glaube, ein oder zwei, nee, ich glaube, nee, Quatsch, an dem Tag habe ich gar nichts mehr gemacht. Ich habe darüber nachgedacht, wie ich mein Karlchen böse machen kann. So, nächster Tag, Klicker wieder hin. Und dann habe ich gedacht, okay, also ich berühre ihn mal mit dem Finger ganz leicht an der Lefze. Passierte gar nichts. Und dann habe ich, bitte verurteilt mich nicht, ich habe es schwör, auch nur ein einziges Mal gemacht. Danach war ich geheilt. Dann habe ich gedacht, ich ziehe mal an einem Barthaar. Das war sehr böse von mir. Und siehe da, zack, die Lefze ging hoch. Ja klar ging die Lefze hoch, ja, war unangenehm. Und dann habe ich ihn gefeiert. Das glaubst du gar nicht. Ich habe ihn so gefeiert, ja. Weil das war genau das, worauf ich die ganze Zeit gewartet habe. Ich wusste ein einziges Mal eine Situation stellen, wo er irgendwas in die Richtung macht, wenn ich ihn dann abfeiere. So. Jetzt pass auf. Und das war auch so. Also Karlchen hatte tatsächlich nach genau einer Wiederholung geschnallt, es geht um seinen Lefzen. Und dann haben wir weitergearbeitet. Und dann hat er aber tatsächlich immer die ganze Zeit nur quasi diesen einen Zahn freigelegt, wo ich ihn einen Tag vorher berührt hatte. Ja, nee, Quatsch. Beim ersten Mal, genau, beim ersten Mal, das habe ich natürlich permanent geklickert. Ich hatte ihn berührt, dann hat das gemacht, dann hat er geschnallt, darum geht's, dann hat das wiederholt, dann habe ich das geklickt und so weiter. So. Und am nächsten Tag gleiches Spielen. Das hat er, und wir kamen aber nicht weiter. Also er hat immer nur diesen einen Zahn gezeigt, ja. Und beim Film ist es ja so, dass du kannst ja nicht mit dem Hund reden, ja. Ja. Das heißt, mir war klar, mein Endziel ist, ich muss auf Distanz auslösen können, dass der Zähne fletscht. Und bei Zähnefletschen machen wir noch lange nicht. Ne? Er hat einfach nur den einen Zahn blank gelegt. Und dann habe ich immer weitergemacht. Ich habe ihn dann natürlich auch nicht mehr berührt. Ich habe einfach nur mit dem Finger auf ihn gezeigt. Dann ging die eine Lefze hoch. So. Und dann ging mir ein Licht auf. Also ein echter Kronleuchter. Ja. Ich habe verstanden, dass es nicht in seine Beziehung zwischen ihm und mir reingehört, dass er mir die Zähne zeigt. Versteht man das?
Ja, ja. Ja.
Das ging nicht. Also mir war klar, wir werden über dieses eine nicht hinwegkommen, weil das dem, der hat einmal auf der einen Seite und auf der anderen Seite die Lefze hochgezogen. Ich habe ihn gefeiert, was normalerweise nochmal, das war ein Hund, der mit allem zu motivieren war. Normalerweise war diese Freude, war für ihn alles, worum es ihm ging. Aber du hast an der Körpersprache, am Gesicht, an den Ohren, mit allem, was er hat, hat er mir gesagt, das geht nicht. Ich kann das nicht machen. Weil Zähnefletschen, ja, ein Teil der hündischen Kommunikation ist, ja. Und ich bin sehr, sehr froh, dass ich das so früh geschnallt habe. Also es waren keine 6 Tage rum oder so. Da habe ich die angerufen und habe gesagt, das geht nicht. Ich mache das nicht, ja. Ich hätte es hingekriegt, glaub mir. Ich hätte es mit viel Motivation und viel, ich hätte es hingekriegt. Aber ich habe gemerkt, dass mein Hund mir mit allem, was er hat, sagt, dieser Hund, der, wie gesagt, der für Motivation alles getan hätte, gesagt hat, das geht nicht. Das kann ich nicht machen. Und boah, hatte ich ein schlechtes Gewissen, ey. Dass ich das überhaupt angefangen habe. Hinterher habe ich gedacht, boah, das hättest du dir doch denken können, ja. Aber klar, ne, auch die Frau Balser hatte so zu dem Zeitpunkt ein Ego, und das Ego war natürlich wahnsinnig scharf darauf, dass der eigene Hund beim Tatort auftritt, ja. Sage ich ganz ehrlich, ja.
Aber ich habe dazu eine Frage, weil knurren konnte er ja auch.
Ja, und aber das war auch, ja.
Ist ja auch Teil der hündischen Kommunikation.
Ja, habe ich darauf gewartet, dass du das fragst. Aber das war kein Warnknurren. Mhm. Also pass auf, Collies sind sehr gesprächig. Guck dir die Collies von der Ellie an. Die sind sehr gesprächig sowieso schon, ja. Mhm. Die reden gerne. Und wenn der dieses, was hältst du von Dieter Bohlen? Da hat der geknurrt, aber das war kein Warnknurren. Also der ganze Hund war aufgeplustert, der hat geknurrt und hinten ging die Rute. Bam, 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 bam. Einfach, das war ganz leicht, ihm das beizubringen. Ich glaube aber, das war deshalb so leicht. Wie gesagt, das sind sehr verbale Hunde. Also so ein Knurren aus einem Collie rauszukriegen, einfach nur durch Warten, der macht meistens Also jetzt, ich übertreibe ein bisschen, ja. Ich glaube, das Kränk hat seine Collies von der Ellie in 10 Minuten beibringen, das Knurren, weil die sind ist schon so verbal unterwegs. Aber das Zähnefletschen, das hatte für ihn offensichtlich eine andere Qualität. Mhm. Ja, okay, ich habe ehrlich gesagt auch keine Ahnung, wie die das sonst machen beim Fernsehen oder so. Aber ja, egal. Also das war auf jeden Fall das Ding des Jahrhunderts mit dem Collie. Ich hatte so ein schlechtes Gewissen. Ich habe ja nur einmal kurz am Barthaar gezuppelt, aber ganz ehrlich, also nee. Weißt du, ich habe dann gedacht, das bin auch nicht mehr ich. Also zu meinen Schutzdienstzeiten, ganz ehrlich, war ich bereit, relativ viel zu tun, um Ergebnisse zu erzielen. Aber da war dann irgendwie, nee, das ging nicht. Da bin ich relativ früh von aufgewacht und hatte eben keine Karriere beim Tatort gemacht. Ja. Ansonsten muss man sagen, das Karlchen, nun, der war durch und durch Rüde. Ja, okay. Wir hatten da ja noch Sozialgruppen und er hat provoziert ohne Ende. Mhm. Und er hat sich wirklich auch ab und zu mal geprügelt, ja. Aber eigentlich, ja, hatte er ähnlich wie Kismi, ich habe von Kismi ja mal erzählt, dass das mir irgendwann sehr spät aufgegangen ist. Also ich hatte endlich einen Hund, der Freude an anderen Hunden hatte, dachte ich. Das habe ich dadurch abgeleitet, dass sie zu jedem Hund sofort eine Spielaufforderung gemacht hat. Ne? Später habe ich dann verstanden, nee, das ist Spielen, Spielen. Also sie hat gesagt, komm, wir machen das, dann passiert mir nichts. Und auch Karlchen hat eigentlich als Welpe schon gezeigt, dass er keinen Bock auf andere Hunde hat und saß immer nur am Rand oder am Tor, als er noch klein war, also als er, oder als er ein Junghund war. Und der wollte weg, ja. Und damals muss man ganz klar sagen, das, worauf ich ja heute bei Mika so viel und auch beim Rudi so viel Wert gelegt habe, nämlich, hey, wenn dir unwohl ist, komm zu mir.
Ja,
Das gab
ja.
es damals. Diese Idee gab es damals überhaupt nicht. Und ich bereite ja jetzt gerade ein neues Webinar vor. Das darf ich mal, wie nennt man das, spoilern? Ist das
Darfst du
spoilern?
das?
Ja,
Darfst du das wirklich?
ich hoffe, wenn nicht. Also ich weiß, weil ich nicht sicher bin, sage ich mal, ich bereite ein neues Webinar für einen Verlag vor, welcher wird das auch immer sein. Und der hat einen Arbeitstitel, nämlich Kleine Pfoten, große Persönlichkeit, dein Weg zum souveränen Hund. Ja, und als ich angefangen habe, dieses Webinar vorzubereiten, musste ich dir echt sagen, dass mir der Umfang all dessen, was ich heute zu diesem Thema zu sagen habe, also ne, zu diesem Thema soziale Entwicklung bei Junghunden, der Umfang hat mich überrascht. Ja, und Mikas Entwicklung läuft aus meiner Sicht, bezieht man seine Anlagen mit einer, also das, was er mitgebracht hat, läuft für mich, für mein Gefühl gerade absolut optimal. Ja, und er ist super stabil, ne? Das ist dir ja auch im Kontakt mit der Schwester aufgefallen, ne? Wie
Ja.
stabil der eigentlich dasteht und vor allen Dingen, und das ist ja das, worauf ich ganz viel Wert lege, ist, dass er eben differenziert reagiert gegenüber Artgenossen. Ja? Das heißt, sein Sozialverhalten ist abhängig von dem, was das Gegenüber macht. Ja? Und da können wir vielleicht in einer anderen Folge nochmal drauf eingehen, warum mir das so wichtig ist, warum so viele Leute das nicht sehen, dass ihr Hund differenziert. Ja? Wenn sie noch differenzieren, es ist super, ja. Das ist eine super Grundlage, damit der Hund an der Leine auch irgendwann sich ruhig verhalten kann. Ja. Naja, also auf jeden Fall diese Genauigkeit, in der ich zurzeit arbeite, ja, und auch die Kompetenz, in welchen Phasen ich mit einem Junghund was mache, was braucht der von mir? Wann braucht er Schutz? Wann muss er lernen, dass er selbstwirksam sein kann? Das heißt, lernt, dass er selbst mit seinem Verhalten beim Gegenüber etwas erreichen kann, was er denn möchte. Ja, wann man ihn auch wirklich auch mal gezielt in Konflikte reinschickt und so weiter. All das wusste ich bei Karlchen nicht. Also weißt du, was ich meine? Ich habe ja darüber nachgedacht, über welchen Hund ich jetzt was erzähle im Podcast. Und als ich über Karlchen nachgedacht habe, ich gedacht, Alter, was wusstest du damals alles noch nicht? Ja. Und wie hätte sich dieser Hund entwickelt, wenn du all das gewusst hättest? Wäre ja, also weil er ist Zeit seines Lebens ein Rüde geblieben, den du eben mit, natürlich speziell im Kontakt mit unkastrierten anderen Rüden, der ist immer problematisch geblieben, ja. Und wenn ich nicht aufgepasst habe, wäre der auch keiner Prügelei aus dem Weg gegangen. Also er
Du
wollte
hast
sich
immer einen
rächen.
auf dicke Hose gemacht, meinst
Ja,
du?
ja, ja. Ich habe ihn halt sehr, sehr lieb gehabt. Aber und ich habe das auch nicht unbedingt, ehrlich gesagt, so dolle gesehen. Also ich habe das schon, jetzt im Nachhinein ist das alles klar, was der da abgefrühstückt hat. Klar, der ist mit dicken Eiern durch die Welt und keiner hat ihm irgendwie eingegrenzt, aber der war halt prima handelbar, weißt du? Der hatte einen super guten Gehorsam. Das ist der einzige meiner Hunde, wo ich sagen würde, deswegen aber bitte jetzt kein Collie kaufen. Der hat sich selbst erzogen, ja. Der war abrufbar oder der war abbrechbar. Allerdings, ja, war halt eben bis zum Schluss auch ein Hund, der sich mehr auf sich selbst verlassen hat. Und ich kann mich ehrlich gesagt an keine einzige Situation erinnern, wo er in Konflikt geraten ist und bei mir Schutz gesucht hätte. Auf die Idee kam der gar nicht, weil es diesen Aspekt gar nicht gab bei HTS damals, ja. Naja, mit dem Alter relativierte sich das Ganze natürlich. Denn Karlchen war ein Hund, der, glaube ich, seine eigenen Kräfte und auch seine Präsenz sehr gut kannte. Ist es so, der so ein bisschen schon wusste, wer er ist und Das heißt, sein Verhalten oder Verhalten ist vielleicht falsch, sein Auftreten speziell anderen Rüden gegenüber, das hat mir irgendwann gezeigt, dass er jetzt alt wird. Also,
Okay.
weißt, er hat sich einfach nicht mehr aufgeplustert. Und zur Erinnerung nochmal, Karlchen war ja auch mein erster Rettungshund. Ja. Also, und er war sehr speziell in seiner Art zu suchen. Und trotzdem hat er mein ganzes Vertrauen. Ja, man erinnere sich an die Folge, warum ich Kiss Me misstraut hatte, obwohl sie nie einen Fehler in der Ausbildung gemacht hat. Karlchen hatte von Anfang an mein ganzes Vertrauen. Der war in unzähligen Einsätzen mit mir und irgendwann kannte ihn dann auch die ganze Staffel, ja. Und die wussten, das ist ein Sparbrötchen, ja. Ich hatte im Einsatz mehrfach Situationen, wo, ich weiß nicht, wie es bei euch war, aber im Optimalfall geht natürlich jemand aus deiner Staffel mit in den Einsatz, aber manchmal ist ja auch ja. eng und dann geht ein Feuerwehrmann mit in den Einsatz und ich sah denn das, ich musste den immer erklären, wie dieser Hund sucht, weil die haben gesagt, das kann nicht sein, der läuft hinter dir 3 Meter im Trab, ja, und du willst mir erzählen, der sucht dir irgendwas ab. Und ich war irgendwann so verunsichert, dass ich gesagt habe, ich möchte, dass ihr mir Trainingssituationen stellt, alle möglichen Trainingssituationen stellt, wo er vom Weg aus keine Witterung kriegen kann. Also du kennst das bestimmt mit dem Puder.
Ja,
ne?
ja.
Ja, man guckt, also bevor man losläuft, man guckt, woher kommt der Wind. Weil logischerweise kann der Wind dem Hund den Geruch zutragen. Der Wind kann da aber auch von hinten kommen. Wenn der Wind von hinten kommt, muss der Hund quasi eigentlich das Opfer, also die Person, vermisste Person, überlaufen. Er muss an ihr vorbei, um von hinten Witterung zu kriegen. Witterung kann von links und von rechts kommen, will ich jetzt mich da nicht zu sehr reinsteigern. Egal, was wir dem gelegt haben, wir haben dem Situation gelegt, wo er keine Witterung hätte kriegen können, vom Weg aus. Er hat aber Witterung bekommen. Ja, frag mich nicht. Und dann reichte bei dem echt, sowohl im Training als auch im Einsatz, ein Molekül. Und dann ging der ab wie Schmidts Katze. Ne? Dann war der weg. Und in den Einsätzen war es dann irgendwann so, dass die Staffel intern, wenn aus der Staffel jemand mit mir mitgelaufen sind, das waren total entspannte Einsätze, weil wir dümpelten da so ein bisschen blöd durch den Wald rum, ja. Und der Hund dümpelte so mit dem Wald rum. Und wenn der die Nase hochgezogen hat und ist galoppiert, dann sind aber alle losgerannt. Und ich habe es mehrfach gehabt, dass du im Tiefen, also gefühlt, ne, im tiefsten Wald bist. Auf einmal zieht er die Nase hoch, rennt hoch und du denkst, du hast ja nur eine Karte, ne? Du kennst ja das Gebiet nicht, ja. Und natürlich rannte dann auch alles los und ich konnte dir nachher, also je länger ich mit dem gearbeitet, ich konnte dir genau sagen, was der jetzt für eine Witterung gekriegt hat. Wenn du nämlich aus dem Wald, wenn du in einem Waldstück unterwegs warst, dann bist du aus dem Wald rausgegangen und da waren so, wie nennt man das, Kleingartenanlage, Kleingarten,
ne? So Schrebergärten.
Schrebergärten, genau. Ja, da hat er schon 100 Meter vorher hat er die Nase hochgerissen, weil dort frischere Witterung war als im Wald.
Oh, ja?
Ja. Verstehst du, was ich meine?
Ja.
Und
ja.
irgendwann wusstest du, ne, alles klar, der, ja. Also da auf den war einfach Verlass, ja. Und naja, dass der in Prüfungen alles gegeben hat, das habe ich ja, glaube ich, schon mal erzählt. Das Lustigste war aber, dass der bis ins hohe Alter, der war, ist ja, wie gesagt, quasi bei Eckart Lindt aufgewachsen. Eckart Lindt hatte immer so ein Spielfeld. Das war so ein Feld mit Absperrband, 16 auf 16 Meter. Und dann gab es vorne so ein Einspielfeld, nannte man das. Und du konntest immer im Einspielfeld, durftest du Motivationsobjekte benutzen. Und sobald du dann quasi über die Grenze in das Feld reingelaufen bist, durftest du das nicht mehr. Dann musstest du mit dem motivieren, was dir vorgegeben wurde, ja. Und Zeit seines Lebens hatte der diese Absperrbandverknüpfung. Das heißt, da, als ich dann longieren und so, ne, der hat Absperrband gesehen, da war der gut gelaunt. Bis ins hohe Alter, ja. Das ist nie mehr weggegangen. Also total lustig, also wie geprägt der war, ja. Also Karlchen war wirklich, ich weiß, das erzähle ich über alle meine Hunde, aber ganz ehrlich, Karlchen war wirklich, wirklich auch ein sehr, sehr besonderer Hund. Und vor allen Dingen war der nie krank. Also, ja. Und aber natürlich wurde auch der irgendwann alt. Ja, sehr alt. Also ich glaube, der ist 16 geworden. Ich bin mir nicht ganz sicher. Und das Ding war halt, die letzten 1,5 Jahre seines Lebens konnte er den Kot nicht mehr halten. Ja, und immer schlechter laufen. Aber der wollte immer dabei sein. Der wollte immer dabei sein. Und ich erinnere mich noch wie heute, das waren die letzten Seminare, Ich habe ihn immer auf den Seminaren, also ich erinnere mich an die Blicke der Leute, ja, ich habe ihn dann aus dem Auto gehoben und dann habe ich ihn dahin gelegt, wo ich Theorie gemacht habe oder Praxis, habe ich ihn einfach hingelegt auf eine Decke. Und wenn er dann Kacker gemacht hat, dann hatte der immer so einen bestimmten Gesichtsausdruck, den kannte ich. Also ich wusste, oh, jetzt ist irgendwie was daneben gegangen. Und dann habe ich einfach aufgehört zu sprechen und habe gesagt, Moment kurz, ich muss das mal eben wegmachen. Und dann habe ich das weggemacht und habe einfach weiter referiert, als wäre nichts. Und die Leute, also ein, zwei Leute haben sich mal getraut, was zu sagen, aber in der Mehrheit hat natürlich keiner was gesagt, die haben nur geguckt. Aber das war schon sehr so dieses, na, die kann sich auch nicht trennen, ne? Der arme Hund, der arme alte Hund. Ja. Und für mich, und ich würde das heute genauso machen, ja, war das eine ganz natürliche Begleitung eines alten Freundes, ja, der sein Leben lang für mich da war. Ich konnte und ich kann mich bis heute auf eine Sache wirklich verlassen. Der Hund zeigt dir mit seinem Blick, wenn der nicht mehr will. Das war bei allen meinen Hunden so. Das war schon immer so. Ich habe es immer in den Augen gesehen. Und die meisten hätten Karlchen schon viel früher eingeschläfert. Ja, ja, der konnte kaum noch laufen und er konnte seinen Kacker nicht halten, aber der hatte immer noch den Schalk in den Augen. Und ich weiß, dass es Hunde gibt, denen das unangenehm ist, wenn die unter oder auch wenn die Blase nicht funktioniert. Ja. Aber sein Hund war ja nicht. Er hat einfach gekackt, dann wusste ich, komm, ich mach's weg, putze es und fertig. Und dann war gut. Also der hatte damit kein Problem, ja. Und ja, also und der hat noch im, auch als er nicht mehr laufen konnte, der hat noch im Liegen mit mir gespielt. Also ne, mit den Vorderpfoten. Also ja, aber eines Tages, wie das so ist, ne, alles hat ein Ende. Und dann bin ich ins Wohnzimmer gekommen und der hat den Kopf nicht mehr gehoben, als ich kam. Und er hat immer den Kopf gehoben, wenn ich kam. Und dann habe ich mich zu ihm gesetzt und dann habe ich ihm in die Augen geschaut und dann habe ich gesehen, jetzt ist fertig. Fertig, einfach. Ich kann das auch, viele, wenn ich davon erzähle, fragen mich, ja, was ist das denn für ein Blick? Ich kann das nicht beschreiben, weil viele Hunde im Alter sowieso schlechter sehen. Das heißt, die haben trübe Linsen, also kannst du nicht einfach an der trüben Linse. Es ist so ein Blick. Und ich habe damals meinen Ex-Mann angerufen. Man erinnere sich, der hatte ja auch einen Collie, ne? Und der hat mich gebeten, wenn das soweit ist, bei Karlchen, ob und das irgendwie geht für den Hund und kein Leiden bedeutet, ob ich ihn anrufen könnte. Er möchte das sehen, woran ich das sehe, weil er das für seinen eigenen Hund haben wollte. Und das habe ich auch gemacht. Das war auch, das war irgendwann nachmittags, wo ich mich da zu ihm gesetzt habe und eine halbe Stunde später oder so war mein Ex-Mann da und zwei, drei Stunden später kam dann die Tierärztin und der war mir so dankbar, weil der kam rein, der hat gar nicht gewartet darauf, also der Mattes jetzt, dass ich was sage. Der sagt, du musst mir nichts mehr sagen, ich sehe es selber. Ja, okay. Und er kannte den Hund ja gut, der hat mit dem Hund zusammengelebt, ja. Das heißt, es sagt mir, man muss es sehen wollen, glaube ich, ein bisschen, ja. Und bei all meinen Hunden, auch das zieht sich rot durch wie ein roter Faden, die eingeschläfert werden mussten. Bei Karlchen war klar, der stirbt nicht von alleine. Also ich will ja immer, dass sie von alleine sterben. Das ist mein größter Wunsch, dass sie einfach, also der allergrößte Wunsch wäre, ich komme morgens runter und der Hund ist eingeschlafen, fertig. Das wäre für mich ein Riesengeschenk, ja. Mhm. Weil ich mit diesem Einschläfern ein bisschen ein Problem habe. Und alle meine Hunde, also alle, durch die Bank war alle, die eingeschläfert werden mussten, haben nur die Narkose gekriegt und waren schon tot. Mhm. Also, die haben danach natürlich das zweite Mittel auch noch gekriegt, logisch, ja. Aber alle waren tot. Also das Herz hat sofort aufgehört zu schlagen. Und das ist jetzt der letzte, ne, für dich selber, so das letzte Ding, wo du weißt, so. Und ich verstehe jeden da draußen, der das noch nicht erlebt hat, ja, der sich die Frage stellt, ja, was ist denn jetzt in Bezug auf den Tod von meinem Hund? Woher weiß ich denn, wann ich warte? Und woher weiß ich, wann ich nicht warte, ja? Ich sag immer, der Tipp des Jahrhunderts ist, sich folgende Frage zu stellen. Mir hilft der. kann der Hund nicht mehr oder kann ich nicht mehr. Das ist ein Unterschied. Ja, es gibt Hunde, die werden viel zu spät eingeschläfert, weil die Leute sich nicht lösen können. Ja. Aber es gibt mindestens genauso viele, die viel zu früh einschläfern, weil sie das nicht aushalten. Und es gibt ja scheinbar, das habe ich irgendwann auf Facebook gelesen, bin bald hinten runtergesprungen, Leute, die ihren Hund zum Tierarzt bringen, zum Einschläfern und dann weggehen.
Ja, das habe ich auch schon gelesen.
Beim Sterben alleine ist, wirklich, den könnte ich, boah, da könnte ich ausrasten. Da gibt es keine Begründung. Das Tier hatte ich, wenn du ihn von klein auf hast, 10, 12, 14 Jahre begleitet und lässt du den zum Sterben allein, du Arschloch? Ja, was ist das denn? Ja, da kriege ich Aggression. Ja, also ich will damit sagen, also manche machen es zu früh, manche machen es zu spät, manche lassen den Hund einfach allein und dazwischen gibt es bestimmt auch noch ganz viele Varianten. Ich sage, stell dir diese einfache Frage. Wenn du jetzt dir die Frage stellst, soll ich den Hund jetzt einschläfern? Stell dir die Frage, kann der Hund nicht mehr? Also ist wirklich das, was der Hund dir kommuniziert, was meiner Meinung nach in den Augen lesbar ist, es ist fertig jetzt, es reicht jetzt oder kannst du es nicht mehr aushalten? Ja, so. Und damit, finde ich, kann man ja jetzt noch mal kurz einen halben Schlenker zu dem Tod von Laila, das könnt ihr euch ja nochmal anhören, ich weiß nicht mehr, welche Folge das war, die hat mir das beigebracht, mich mit diesem Thema auseinanderzusetzen, und zwar immer mit der Frage, für wen tue ich das jetzt? Und ich möchte meinen Freund bis in die letzte Sekunde begleiten und für ihn da sein, und ich möchte nicht runtergebrochen, ein alter Mensch macht vielleicht auch Kaka, ja, den schläfern wir ja auch nicht gleich ein.
Ja.
Auf der anderen Seite, ne, kenne ich auch ältere Menschen, die sagen, boah, ich habe jetzt echt die Faxen dicke, ja, hört mal auf, mich hier künstlich am Leben zu erhalten. Also auch da gibt es, ne, beide Richtungen, aber der Hund wird unsauber oder so, das sehe ich ein bisschen kritisch, ja. Genau. Ja, das war quasi Karlchens Leben in einem Podcast.
Ach, mit Sicherheit, wenn wir über andere Themen, andere Tiere oder andere Erlebnisse sprechen, wird er oder alle anderen ja auch immer mal wieder auftauchen. Deswegen, ja, eigentlich bin ich der Meinung, wir sollten über jeden deiner Hunde oder jeden unserer Hunde einen Podcast machen.
Ja.
Immer mal so dazwischen zum Auflockern, ja, immer wieder was sehr ernst war oder so.
Ja, und es ist auch so, weißt du, da gibt es so einen schönen Spruch, willst du Gott zum Lachen bringen, erzähl ihn von deinen Plänen. Ja. Und mein Mann jetzt nach dem Lehrgang, wir sitzen auf der Couch und Mika kommt, fragt mich, ob er auf die Couch will und ob er auf die Couch darf, und ich mache so hopp und dann liegt der Hund so zwischen uns beiden. Das macht man ja selbst. Die Katze darf alles, muss ich sagen. Die Hunde müssen immer ganz brav fragen. Na, jedenfalls guckt er mich so an und sagt, sag mal, den Mika gibt's ja eigentlich nur, weil du gesagt hast, was soll denn nur bloß werden, ne, wenn dem Rudi mal was passiert. Also nicht, wenn er normal alt wird, sondern wenn dem was passiert. Ich hatte ja dann nur noch zwei Hunde und irgendwie keine Ahnung. Bei Laila habe ich mir die Frage nie gestellt. Ich war ja mit der ewig alleine, ja. Aber irgendwie war das beim Rudi halt anders. Und sagte dann, hast du gesagt, du willst einen zweiten Hund, ja. Also egoistisch ausgedrückt, mein Mann ist ja eher so ein bisschen einfach, was da, ja, dass wenn dem Rudi was passiert, dass du noch einen Hund hast. Ja, sage ich, das war der Plan. Und dann sagt er, ja, aber das Ergebnis ist, jetzt hast du um zwei Hunde Angst.
Es ist die
Wahrheit. Ja, es ist sehr einfach gedacht, aber es ist die Wahrheit, ja. Ja, weil jetzt denke ich natürlich, ne, boah, dem Kleinen soll nichts passieren, ja. Naja. Egal. Wollen wir noch einen lustigen Mika-Moment? Die Leute wollen immer noch einen Mika-Moment.
Ja, klar, ich kenne ihn ja auch noch nicht. Also ich will ihn ja auch noch nicht.
Ach stimmt, den kennst du auch noch. Es war sehr lustig. Also vor unserem Podcast hier hatte ich, sagen wir mal, ein anregendes Telefonat. Ein Telefonat, an das ich mit bestimmten Ideen drangegangen bin oder so ein bisschen vielleicht auch die Hoffnung hatte, dass da Ideen zurückkommen und das ganze Gespräch, also während dieses Gesprächs, ich laufe immer im Kreis, wenn ich telefoniere, also weil ich deswegen, also am liebsten würde ich auch beim Podcast immer im Kreis laufen, damit ich dabei denken kann. Wenn ich aber eben ein Telefonat führe, dann laufe ich immer so im Kreis. Und Mika lag irgendwann so, also ich laufe ja immer den gleichen Kreis. Der lag da irgendwann so in der Mitte, so, und schlief, also ruhte auf jeden Fall so. Und von bisschen zu bisschen zu bisschen regte ich mich mehr auf. Aber das Äußerte, das war so ein inneres sich aufregen. Also nicht ein äußeres, ich habe nicht rumgeschrien oder irgendwas oder sowas, aber es war so innerlich, baute sich da sowas in mir auf, ja. Und irgendwann ist der mich so angesprungen, weißt du, so von der Seite, so wie er das oft macht. Und auf jeden Fall, das macht er ja oft, dass er mich so anspringt. Und dann habe ich ihn so angeschaut und dann habe ich gedacht, naja, vielleicht will der einfach, dass du dich ein bisschen beruhigst. Und dann habe ich mich halt hingesetzt, dann sprang er mir auf den Schoß, das macht er auch ganz oft und leckte mir so das Gesicht ab. Und dann habe ich ihn ganz sanft, also ganz sauf, nicht mit ab und geh weg hier, sondern ganz sanft eben runtergenommen, weil ich gedacht habe, so geht das nicht. Ich will mich ja auf das Telefonat konzentrieren. So. Und dann hat er etwas gemacht, das hat er noch nie, 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 nie gemacht, zumindest nicht drin. Der fing auf einmal an, sich auf dem Teppich hin und her zu kugeln. Also das kennt ihr bestimmt von draußen, wenn eure Hunde sich draußen irgendwie wälzen und von draußen kenne ich das tatsächlich auch. Aber der hat sich eben, also dem hat nicht der Pelz gejuckt oder so. Ich hatte den Eindruck, wie immer sehr menschlich ausgedrückt, dass der einfach eine Show abgezogen hat, um mich davon abzulenken, was da im Moment gerade so in meinem Kopf rumging. Und dann schubberte sich da vor mir und schubberte sich und schubberte sich. Und ich schaute noch so kurz hin und habe gedacht, ja, du lustiger kleiner Kerl, ja, versuchst du mich ein bisschen abzulenken. Und bin dann aber weiter im Kreis gelaufen. So, und dann war die Steigerung davon. Und wenn du mir, also, ich muss gleich dazu sagen, sehr, 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 sehr vermenschlicht. Ihr wisst ja, dass ich bei Mika sehr zur Vermenschlichung neige, weil ich ja so viele Herzchen in meinen Augen habe. Aber dann fing auf einmal der an, sich zu schütteln vor mir. Also, wir wissen alle, wie Hunde aussehen, wenn sie sich schütteln, aber der hat sich nicht nur einmal geschüttelt, nicht nur zweimal, nicht nur dreimal. Natürlich habe ich jetzt wieder gedacht, vielleicht juckten ja in Wirklichkeit der Pelz oder so. Und ich brachte dann das Telefonat zu Ende, während der also schüttelnderweise vor mir stand. Und just in dem Moment, wo ich aufgelegt habe, guckte der mich an, schüttelte sich nicht mehr, legte sich exakt dahin, wo er lag, als ich nur im Kreis gelaufen bin, hat die Äuglein zugemacht und hat weitergeschlafen. Dieses Tier ist einfach nur niedlich. Ich habe jetzt nämlich was Neues über ihn gelernt. Ich kenne es schon, dass er versucht, mich zu beruhigen. Ich weiß, wie er reagiert, wenn Menschen, also ich oder andere Menschen, emotional werden und so. Und jetzt habe ich gelernt, wie etwas aussieht, was er tut, wenn er mich von etwas ablenken möchte. Und das war, ich weiß nicht, hast du das jetzt alles gehört, Jules, oder warst du in einem anderen Raum? Jules? Oh, Jules ist weg, Eckmeck, Big Mac. Aber wisst ihr was? Ich glaube, wir können den Podcast auch einmal zu Ende bringen, ohne Jules. Ich habe euch heute alles erzählt, was mir heute am Herzen lag, übers Karlchen, über mein Langhaar-Colli. Denkt daran bitte, wir freuen uns unheimlich über Bewertungen, über private Nachrichten, über Fragen von euch. Alles, alles, alles. Euer ganzes Feedback, gebt uns das mit. Schreibt uns das, bewertet den Podcast. Wir beide, auch wenn ich im Moment hier alleine gerade sitze, freuen uns darüber, wenn dieser Podcast sehr viel Reichweite bekommt und viele Menschen erreicht. In diesem Sinne, ihr Lieben, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Bis in 2 Wochen.